Nun lese ich uns noch einmal einen Bibeltext, diesmal als Auftakt zur Predigt, die wir gleich hören werden. Herr Birnstiel hat in den letzten Monaten, muss man wohl sagen, ziemlich häufig über den König Josaphat von Juda gepredigt. Und dies heute wird die letzte Predigt zu diesem König sein. Und entsprechend ist auch dieser Abschnitt überschrieben, den ich vorlese, das Ende der Regierung von König Josaphat. Das steht in 2. Chroniker 20, die Verse 31 bis zum Schluss des Kapitels und dann noch der erste Vers von Kapitel 21. Josaphat, der König von Juda, war 35 Jahre alt, als er an die Herrschaft kam und regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba und war eine Tochter von Shilhi. Er folgte in allem dem Vorbild seines Vaters Asa und tat, was dem Herrn gefiel. Nur die Opferstätten rings im Land bestanden weiter, denn das Volk war mit dem Herzen noch nicht auf den Gott seiner Vorfahren ausgerichtet. Was es sonst noch über Josaphat zu sagen gibt, vom Anfang bis zum Ende, das ist nachzulesen in dem Bericht, den Jehu, der Sohn von Hanani, geschrieben hat. Es steht im Buch der Könige Israels. Einmal traf König Josaphat von Juda eine Übereinkunft mit König Ahasja von Israel, obwohl dieser ein verwerfliches Leben führte. Sie beschlossen, gemeinsam Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten. Die Schiffe wurden in Ezion-Geber gebaut. Damals sagte der Prophet Eliezer aus Maresha, der Sohn von Dodawa, zu Josaphat: Weil du dich mit Ahasja verbündet hast, wird der Herr dein Werk zerstören. Die Flotte erlitt Schiffbruch und kam nicht nach Tarsis. Als Josaphat starb, wurde er neben seinen Vorfahren in der Davidsstadt bestattet. Sein Sohn Joram wurde sein Nachfolger.
Gott ist gut. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben aus dem Leben des Josaphat, und wir haben heute so eine Abdankung. Wir hatten jetzt einige Sonntage uns mit dem Leben Josaphats beschäftigt. Heute beschäftigen wir uns mit seinem Tod. Was wir eben gehört haben, ist wie eine Art Nachruf über sein Leben. Es wird nochmals aufgegriffen, wie lange er gelebt hat. Und ich habe das in zwei Abschnitte, die ja ziemlich auffällig sind, unterteilt. In den ersten: Gott hat es gefallen, und den zweiten: Gott fand es nicht so gut. Josaphat regierte 25 Jahre und er wurde erst mit 35 Jahren König und starb somit mit 50 Jahren. Für uns natürlich heute keine außerordentlich hohe Lebenserwartung. In seinem Nachruf steht eine Aussage, die richtig hervorsticht und die, denke ich, wenn wir darüber nachdenken, jeder gerne hören würde an seiner Abdankung. Er tat, was dem Herrn gefiel. Er tat, was Gott gefallen hat. Er führte ein Leben, das Gott gefällt. Es gibt kaum ein größeres Wort, das über einem Leben stehen kann, als das, dass man so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Vielleicht täte uns gut, wenn wir uns selbst einmal überlegen würden, was wir eigentlich möchten, was über unserem Leben steht. Vielleicht das, wie es sich gehört in unserer Leistungsgesellschaft. Er war ein unermüdlicher Krampfer. Er hat alles gegeben, bis er zusammenbrach. Oder er war sehr erfolgreich. Noch lange wird man an ihn denken. Was soll über unserem Leben stehen? Ich wäre mit dem, was hier über Josaphat steht, höchst zufrieden. Ich wäre glücklich allein mit dieser schlichten Aussage, er hat so gelebt, wie es Gott gefällt. Es gibt doch nichts Höheres, nichts Bedeutenderes, als so zu leben, wie es Gott gefällt. Oder haben Sie eine bessere Idee? Mir ist keine gekommen. Doch bei diesem hohen Lob über ein Leben oder eine Auszeichnung fast, finden wir eine Art Einschränkung zu dieser Anerkennung. Nur die Opferhöhen rings im Land bestanden weiter, denn das Volk war mit dem Herzen noch nicht auf den Gott seiner Vorfahren ausgerichtet. Da gab es also noch irgendetwas in der Regierung des Josaphat, das hat nicht so geklappt. Offensichtlich waren die Maßnahmen, die Josaphat ergriff zur Beseitigung der Opferstätten, nicht so ausreichend, dass die abgeschafft wurden. Obwohl er sehr radikal vorging. Vielleicht erinnern sich einige. Kapitel 17 heißt es, weil er dem Herrn gehorchte, wurde er immer mutiger und er ließ die Opferstätten der fremden Götter und die geweihten Pfähle in Juda zerstören. Er hat also eine Ritze-Ratze-Kahlkur gemacht. Er hat einfach alles niedergehackt. Diese Opferhöhen, das waren so Orte, wo Menschen Götter verehrten. Sie gingen dann nicht in den Tempel nach Jerusalem, sondern jeder hatte halt dann seinen Gott, dem er seine Opfer brachte und zu der Stätte er hinging. Mit allen Kräften und allen Mitteln versuchte Josaphat, diesen Götzendienst zu beseitigen in seinem Volk. Er setzte alles ein, um sein Volk zu unterweisen und sie zu ermutigen, dem Herrn zu vertrauen. Natürlich hatte das viel Positives bewirkt. Doch erzielte er den durchschlagenden Erfolg nicht mit seinen Bemühungen. Hatte er vielleicht die falschen Maßnahmen ergriffen? War sein Businessplan daneben? Hätte er anders handeln müssen? Bestimmt machte er vieles falsch, sonst hätte er mehr Erfolg gehabt. Wie kann man dann über so einem Leben dann noch sagen, dass es Gott gefallen hat? Der muss doch gravierende Fehler gemacht haben. So fragen wir in einer leistungsorientierten Welt. In einer Welt, in der der Mensch seinen Wert bekommt durch den Erfolg, den er erzielt. Und in einer Welt, der man sich immer wieder dieser Illusion hingibt, dass alles irgendwie dann doch machbar ist. Man muss es nur wollen. Aber Josaphat hat nichts Falsches gemacht. Ein Mensch erreicht nicht all das, was ihm am Herzen liegt. All die Sprüche, wenn du nur willst, dann kannst du schon. Wenn du nur willst, dann gelingt es schon. Die funktionieren manchmal, aber oft klappt es dann eben doch nicht, weil unser Leben viel zu viele Faktoren mit sich bringt, die wir nicht in Händen halten. Das haben wir jetzt auch gesehen, in den Boomjahren, von denen wir herkommen. Da war es natürlich relativ einfach, guter Manager zu sein. Wenn alles immer steigt. Da war es relativ einfach, Gewinne zu generieren. Aber was ist dann passiert, als das Umfeld sich geändert hat? Plötzlich sind die blendenden Manager waren nicht mehr so blendend. Plötzlich hat man auf ihnen rumgehackt. Plötzlich hat man die Schwachstellen gesehen. Dabei sind sie ja nur ein kleines Stäubchen im Getriebe des Weltgeschehens. Manchmal haben sie das Glück, dass sie auf einer hohen Welle mitreiten dürfen, und manchmal haben sie das Pech, dass sie gerade in eine schlechte Situation hineinkommen. Besonders schwierig wird es, wenn es darum geht, Menschen positiv zu beeinflussen. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Das ist der Grund, warum diese Anbetungsstätten wieder aufgebaut wurden. Es war die Hartherzigkeit des Volkes, nicht das Unvermögen des Josaphat. Sie hingen an ihren Göttern mehr als an ihrem Gott. Sie waren nicht bereit, eine grundlegende Veränderung des Lebens zu vollziehen. Kaum waren die Opferstätten zerstört, sind sie, ich weiß nicht wie schnell, vermutlich relativ schnell, schon wieder gehüpft und haben alles wieder aufgebaut. Dass am Schluss des Lebens von Josaphat man nochmals erwähnen muss, das Volk opfert immer noch auf den Höhen. Es war das Problem des Volkes. Schon der Prophet Jeremia sagte dann später, von jeher zum Volk Israel wolltest du mir nicht dienen. Es war dir eine Plage und lästige Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagst du. Ich will nicht auf dich hören. Und legtest dich hin wie eine Hure auf jeder Anhöhe und unter jedem grünen Baum. Überall, wo du die Gelegenheit hattest, irgendeinen anderen Gott zu verehren, da hast du dich hingelegt, nur mir wolltest du nicht dienen. Tja, was soll da Josaphat machen? Josaphat war an diesem Zustand des Volkes nicht schuld. Es waren die Herzen, die nicht bereit waren, seinem Vorbild zu folgen. Und einzig und allein den Gott Israels zu verehren. Das ist das, was Josaphat tat. In diesem Nachruf wird das erwähnt, um den Zustand des Volkes aufzuzeigen und nicht die Fehlleistung des Königs. Viele Menschen, die Gott dienten, starben ohne große Früchte ihrer Arbeit zu sehen. So musste Paulus gegen Ende seines Lebens eine ernüchternde Beobachtung machen. Er schrieb dem Timotheus, du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben. Was muss das für eine schmerzliche Erfahrung gewesen sein für Paulus, der sein Leben voll und ganz in den Dienst der Gemeinde Jesu gestellt hat. Sie haben mich im Stich gelassen. Und trotzdem, auch wenn das so geschehen war, das konnte das Fundament des Paulus nie und nimmer erschüttern. Denn nicht an Äußerlichkeiten und großen Erfolgen hat er sich selbst gemessen und sein Leben beurteilt, sondern an der Treue zu unserem Herrn, das war ihm wichtig. Und so kommt er im selben Brief, den er Timotheus schreibt und sagt, die haben mich alle verlassen, kann er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Das war Paulus nicht. Nicht, was er vorweisen konnte. Er freute sich, wenn es den Gemeinden gut ging. Aber lesen Sie einmal die Gemeindebriefe, die Paulus schreibt. Was er mit Korinth zu tun hatte. Was er mit den Galatern, den Gemeinden in Galatien zu tun hatte. Viel, viel Not, viel Enttäuschung, die er erleben musste. Aber eines war ihm wichtig, trotz allem. Ich habe festgehalten am Vertrauen zu Jesus. Unabhängig, was gut lief oder was schlecht lief. Aber das war mir das Wichtigste. Und den Kampf habe ich gekämpft bis zum Schluss. Er hatte das Ziel erreicht. Er verstand sein Leben immer als einen Lauf, den es zu vollenden gab. Die Herausforderung bei diesem Lauf war, durch alles hindurch Jesus treu zu bleiben. Ob es positive Folgen hat oder negativ. Der Kampf heißt, egal was es mich kostet, ob es mir Gewinn oder Verlust bringt, ich bleibe Jesus treu. Und er sagte einmal den Philippen, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Alles setze ich daran. Alles, um Jesus treu zu bleiben, um einen geraden Weg zu gehen. Für Josaphat als König war es eine enorme Herausforderung, dem Gott Israels treu zu bleiben. Er ist einer der wenigen Könige, von denen man sagen kann, dass sie bis zum Schluss ihres Lebens Gott die Treue hielt. Das war enormen Druck, den auf so einen König kam. Stellt euch vor, ein Volk, wo er die Opferstätten zerstört und die bauen die wieder auf nachher. Das gibt einen enormen Druck auf einen Menschen. Er merkt, das Volk kommt nicht mit und ich will trotzdem Gott treu bleiben um jeden Preis. Viele Könige sind umgekippt. Sie haben gut angefangen. Dann wurden sie selbst herrlich. Dann war es ihnen plötzlich nicht mehr so wichtig, Gott zu gefallen. Er war einer der wenigen Könige, die das konsequent gelebt hatten. Diese Leute, das ist der Ansporn für unser Leben als Christen. So wie bei der Geschichte, die Jesus erzählt über das anvertraute Geld. So möchte ich einmal das Wort auch aus dem Munde Gottes hören, dass ich auch sagen kann, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Dass mir Gott einmal sagt, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auf auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest des Herrn. Das wünsche ich von jedem von uns. Dass wir das einmal aus dem Munde Gottes hören. Sehr gut. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast so gelebt, wie es mir gefallen hat. Es gibt nichts Größeres und nichts Bedeutenderes. Es ist viel wichtiger, diese Worte aus dem Munde Gottes zu hören, als im Buch der Rekorde zu stehen. Es ist viel wichtiger, als ein Lexikoneintrag zu sein im Brockhaus. Das von Gott zu hören. Du bist treu gewesen. Josaphat gehörte wie Paulus und viele Geschwister, die schon von uns gegangen sind, zu diesen Menschen. Sie gelten uns als Vorbilder, dass es durchaus möglich ist, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. An ihnen sollen wir uns orientieren, das sagt auch der Hebräerbrief. Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Josaphat soll uns ein Vorbild sein. Man kann es schaffen, es soll Ermutigung sein. Paulus soll uns ein Vorbild sein und viele Geschwister in unserer Mitte, die den Lauf vollendet haben, sollen uns ein Vorbild sein. Man kann es schaffen. Denn, so geht das übrigens weiter, das ist interessant, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, wenn wir den Lauf vollenden, vollenden wir den nicht aus eigener Kraft. Denn Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir werden den Lauf nur mit ihm vollenden. Also, hier würde ich jetzt bei einer Abdankung abschließen. Ich würde euch noch ein paar Worte mitgeben und sagen, nehmt euch doch den Josaphat als Vorbild, seht, wie er gekämpft hat, wie er durchgehalten hat. Er zeigt uns, wie ein Mensch das schaffen kann mit der Hilfe Gottes. Und ich würde euch herausfordern, seinem Beispiel zu folgen. Und dann würde ich die Abdankung beschließen. Aber hier, der Chronikschreiber hört hier nicht auf. Noch ganz am Schluss bringt er noch ein Problem auf den Tisch, das ich beiseite gelassen hätte. Das würde ich vermutlich jetzt an der Abdankung nicht sagen. Wir sind ja so, so, dass wir das ja nicht die Fehlleistungen betonen. Das wissen wir alle, dass wir sie haben. Aber hier wird jetzt nochmal eine aufgegriffen. Ein Misserfolg. Das steht sogar am Schluss. Einmal traf der König Josaphat mit Juda, von Juda eine Übereinkunft mit König Ahasia von Israel, obwohl dieser ein verwerfliches Leben führte. Sie beschlossen, gemeinsam Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten. Die Schiffe wurden da in Ezion-Geber gebaut. Also er hat mit dem König des Nordreichs praktisch ein Geschäft abgeschlossen, dass sie miteinander Schiffe bauen. Ein Unternehmen, das viel Geld gekostet hatte und doch schief gelaufen war. Ein Misserfolg, aber es ging da mit dem Chronikschreiben nicht um das verlorene Geld. Das war bei Josaphat eh nicht ein großes Thema, der war eh reich, der konnte das verkraften. Die Flotte litt Schiffbruch. Sie kam nie nach Tarsis. Warum das Unternehmen misslang, erklärte ein Prophet dem Josaphat. Weil du dich mit Ahasia verbündet hast, wird der Herr dein Werk zerstören. Aus diesem Grund. Hier zeigt der Schreiber der Chronikbücher am Schluss des Lebens von Josaphat eine Schwäche auf, die seine ganze Regierungszeit begleitete. Er war der König, der mit dem Nordreich Israel Frieden suchte. Einmal nüchtern gesehen, muss ich sagen, Josaphat ist ein feiner Zug von dir. Es ist etwas Positives. Er suchte den Frieden mit seinem Nachbarn. Josaphat war offenbar von dem Gedanken sehr stark beeinflusst. Wir sind ja eigentlich ein Volk. Nord- und Südreich Israel, wir gehören zusammen, wir sind alle Söhne Jakobs. Es ist an sich unverständlich, dass wir zwei verfeindete Nationen bilden, da wir eigentlich zusammengehören. Das war die Wirklichkeit, die er sah. Das stimmt auch. Und so verbündete er sich immer wieder mit dem Nordreich. Das fing schon an, als er seinen Sohn mit der Tochter von Ahab verheiratete. Das war die Athalia. In Königshäusern war das ja normal. Wir müssen nur mal die Habsburger-Geschichte lesen. Da waren die Hochzeiten meistens strategisch. Es war etwas blöd für die, die da heiraten mussten, aber das gibt auch Stoff für viele Geschichten. Aber es war meistens strategisch. Man hat sich gegenseitig verheiratet, dann war das dieses Königshaus mit diesem verwandt und so weiter. Und so hat man auch machtmäßig sich da etwas ausgebreitet. Und so kann ich mir vorstellen, dass man auch diesen Bund, diesen Friedensschluss auch ein bisschen so besiegeln konnte, indem man halt die Kinder verheiratete. Aber gerade diese Verheiratung, an dieser Verheiratung sehen wir, wie verhängnisvoll und verheerend sich das ausgewirkt hatte. Joram war nach dem Tod von Josaphat, wurde er König. Und als Joram starb, blieb seine Mutter noch am Leben, seine Frau am Leben, die Athalia, eben die Tochter Ahabs. Dann kam der Sohn Jorams und dann ist dieser Sohn auch gestorben. Und das war für Athalia die Gelegenheit, die Tochter Ahabs, des Königs des Nordreichs. Sie hat nun die Initiative ergriffen und hat alle möglichen Thronfolger abschlachten lassen. Alle. Nur einer konnte vor ihr in Sicherheit gebracht werden im Tempel. Damit hat sie fast die Heilslinie durchbrochen. Die Thronfolge Davids, aus der Jesus stammt. Das war wie ein Generalangriff des Widersachers, um das Vorhaben Gottes zu zerstören. Alles wurde ausgerottet. Nur einer konnte versteckt werden. Der wurde dann zum König ausgerufen, sobald er einigermaßen, ich glaube 8 Jahre alt war. Und dann hat man Athalia ermordet. Das wäre alles nicht nötig gewesen. Das hätte man sich alles ersparen können, hätte man nicht dieses Bündnis eingegangen. Das alles geschah, weil Josaphat den Frieden suchte und es an den nötigen Vorsicht fehlen ließ. Er war vermutlich einfach ein gutmütiger Kerl in dieser Hinsicht, vor allem in Bezug auf das Nordreich. Er hoffte vielleicht, dass die Menschen sich dann schon noch ändern würden. Er wollte nicht besser sein als die vom Nordreich. Er wollte sich ihnen gleichstellen. Er wollte sagen, du, wir sind eigentlich gleich, wir gehören ja zusammen, wir haben denselben Gott, wir haben dasselbe Geschlecht, wir haben denselben Vater, den Vater Jakob. Der Chronikschreiber wollte es einfach nicht unterlassen, auf die große Gefahr hinzuweisen, die droht, wenn man sich mit den falschen Leuten verbündet. Das ist bis heute eine enorme Herausforderung, der wir auch als Christen nicht entfliehen können, und auch wenn wir das wollen, es geht nicht. Christen gehen mit dieser Situation ganz verschieden um. Die einen entscheiden sich für eine Richtung des Glaubens oder der Gemeinde. Die ist dann für sie die richtige, die absolute. Etwas anderes kann nicht mehr gelten. Sie suchen bei anderen höchstens noch die Fehler, die sie machen. Und leider verlieren sie dann den Blick für sich selbst. Sie sind so beschäftigt mit herauszufinden, was sie anderen falsch machen und falsch denken, dass sie vergessen, auf sich selbst zu schauen und sich selbst zu fragen, ob wir überhaupt richtig unterwegs sind. Und da kann man sich in unserem christlichen Raum da enorm beschäftigen. Da gibt es Bücherregale voll, wo ich mich informieren kann über das, was andere alles falsch machen. Bücher über Bücher. Spannend zum Lesen, weil sie Dinge aufdecken, die man vielleicht besser nicht aufdeckt. Dann bin ich doch auch manchmal erstaunt, wie dann auch in den Kreisen, wo man das so stark und hart kritisiert, dass wenn ich dort genau hingucke, ich auch noch etwas finden würde. Wenn ich damit nicht sympathisieren würde, mit dieser Richtung. Oder wenn ich mit meiner Richtung, mit der FWG, nicht sympathisieren würde, dann würde ich auch einiges auftischen können. Was bei uns so geht und läuft, das nicht unbedingt rühmenswert ist. Wir sind eben noch nicht vollkommen und nicht perfekt. Das ist die eine Art, damit umzugehen. Es hat viel auch mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Es ist halt schön, wenn ich an einem Ort sitzen kann und weiß, ich bin am einzig richtigen Ort noch. Am einzigen Ort, wo man das Evangelium noch hören kann. Am anderen Orten läuft alles verkehrt und ist alles dem Abfall unterworfen. Da muss ich auch mein Hirn nicht mehr groß einschalten, kann ich einfach immer da hingehen und hören, was die anderen alles falsch machen. Ich hätte hier jetzt auch einen Rundumschlag machen können, was ich auch schon oft gehört habe. So einen Rundumschlag zu sagen, was wer alles falsch macht. Und am Beispiel dem Josaphat zu sagen, seht ihr, es ist wichtig, dass wir wenigstens noch zusammenbleiben und ja, nicht ein Bündnis eingehen mit irgendjemandem. Die andere Art, mit diesem Problem umzugehen, ist, dass sich Christen auch verpflichtet fühlen, mit jedem zusammenzuarbeiten, der sich Christ nennt. Egal, was er unter Christsein versteht, egal, wie er über die Auferstehung und den Tod Jesu denkt, egal, was für Lehren da noch reinkommen, aber auch das kann nicht der Weg sein. Denn Paulus warnte vor einer solchen Leichtfertigkeit. Gerade die neuen testamentlichen Briefe sind voll mit Warnungen. Er sagt den Korinthern, Ihr lasst es euch gefallen, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den, den ich euch gebracht habe. Ihr lasst euch gerne einen anderen Geist geben, als den, den ihr empfangen habt. Und nehmt eine andere gute Nachricht an, als die, die ihr von mir gehört habt. Interessant. Es wird von Jesus gesprochen, es wird von einem Geist gesprochen, es wird von einer guten Nachricht gesprochen, aber Paulus sagt, das ist etwas anderes. Und ihr nehmt das so entgegen, wie wenn das dasselbe wäre. Ich bin ja auch nicht begeistert, dass das ganze Ding so kompliziert ist. Wenn der Teufel uns vom Weg abbringen will, dann macht er das nicht, indem er uns ganz plump an uns herantritt, sondern indem er Halbwahrheiten präsentiert. Er kann die Wahrheit sehr gut nachäffen. Das kann ganz schwierig sein, zu erkennen. Jesus sagte deshalb selbst, denn mancher falscher Messias und mancher falscher Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten irre geführt würden. Das heißt, das muss Verführung muss so haarscharf, so nah an der Wahrheit sein, dass sie ganz schwer zu erkennen ist. Das ist ja das, was uns Angst macht. Deshalb gehen wir auch verschieden damit um. Und Jesus sagt noch, denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Also mit anderen Worten, geht nicht blauäugig durch die Welt. Läuft nicht blauäugig auch im religiösen Feld umher. Seid hellwach, denn der Widersacher ist da und der wird euch versuchen, irgendwie abdriften zu lassen. Und weil das ebenso schwierig ist, diese Herausforderung, flüchten viele auf diesen einfachen gesetzlichen Weg. Auf diesem Weg muss man nämlich nicht so genau hinsehen. Man kann alles an Äußerlichkeiten festmachen und am eigenen Gefühl. Und man merkt dann nicht, dass man das eigene Gefühl, dass das auf dem basiert, was ich mir gewohnt bin und nicht gewohnt. Und was ich mir dann halt nicht gewohnt bin, ist nicht in Ordnung. Was ich mir gewohnt bin, ist in Ordnung. Bibel hin oder her. Und wenn es in der Bibel anders steht, dann sage ich dann noch, sorry, aber ich habe das Gefühl, es ist so. Dann sind wir dann am Ende. Am Ende von der bibeltreuen Gemeinde. Dann sind wir am Ende vom allen Sprechen, vom Treue zum Wort Gottes. Dann sind wir nämlich bei uns selbst. Dann fragen wir nicht mehr, was Gott gefällt und was nicht, sondern was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Das ist eine große Gefahr in unserem Leben. Dann sind wir, wenn wir so machen, dann sind wir immer irgendwie auf der scheinbar richtigen Seite, weil irgendwie finden wir immer Verbündete, die das genau so sehen. Und irgendwie finden wir immer jemanden, der über das andere wettert. Ich habe schon Botschaften gehört, da waren 90% ein Gewetter über alle anderen. Dass es nur noch ein Verkündiger in der Welt gab, der die Wahrheit sagt. Das glaube ich einfach nicht. Gott ist größer und Gott lässt nicht nur noch einen Menschen die Wahrheit sagen auf dieser Welt. Auch wenn der Abfall groß ist. Aber das lässt Gott nicht zu. Für das hat er seine Leute, dass das Evangelium noch verkündigt wird. Wir kommen nicht darum herum, uns intensiver mit diesen Fragen und Beurteilungen zu beschäftigen. Das fordert von uns Fleiß. Denn wir müssen uns ernsthaft mit den Lehrfragen beschäftigen. Und wir müssen beten. Und das, was wir heute nicht mehr so gern tun, ist uns mit Lehrfragen beschäftigen. Man sagt dann einfach, die Hauptsache ist, wir sind uns einig. Die Hauptsache ist, wir kommen miteinander vorwärts. Lehrfragen spalten immer. Stimmt nicht ganz. Es hängt immer davon ab, wie man mit Lehrfragen umgeht. Lehrfragen, wenn man sie richtig klärt und bereit ist, auf die Schrift zu hören, können sehr wohl verbinden. Und wichtig bei allem ist immer herauszufinden, das Motiv, auch wenn Menschen etwas tun. Ich habe das schon oft gesagt, ich muss es einfach immer wieder sagen. Wir schweigen dann nachher später einfach drüber. Wie oft haben wir schon über Christen geschumpfen, gesagt, was die machen, und das ist ja verrückt und das ist ja irre und so weiter, so kann man das doch nicht machen. Und sie haben uns links überholt. Plötzlich mussten wir feststellen, dass Gott sie gesegnet hat in einer Art, wie wir das nie getan hätten. Tja, dann stehen wir da. Dann stehen wir da. Staunen. Die einen, die können dann, die haben dann diese Demut und sagen, okay, sorry. Ich habe offenbar die ganze Geschichte anders beurteilt als Gott. Oder ich kann verbissen dran festhalten. Manchmal ist es so, dass Gott Menschen segnet, die von Herzen ihm dienen. Die alles geben, die manchmal die verrücktesten und dümmsten Dinge tun, aber sie tun sie von Herzen und sie lassen sich wieder zurückholen. Und die segnet oft Gott mehr als die, die stundenlang diskutieren, was sie machen sollen. Das Leben verbracht haben mit dem, was man eigentlich machen sollte. Aber sie sind nie das Risiko eingegangen, dass mal etwas schief läuft. Das sind die, wenn wir Freiversammlungen machen und predigen auf der Straße, die dann kommen und sagen, ja, das kannst du nicht so sagen. Warum sagst du das so? Ja, bitte sehr. Du darfst ruhig hinstehen und das richtig sagen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe oft auf der Straße gepredigt. Wenn es jemand besser macht, bitte sehr. An ein Fußballspiel zuzugucken und die Tore besser zu schießen, das ist einfach. Das kann ich auch, obwohl ich vom Fußball keine Ahnung habe. Aber ich bin vor dem Fernseher immer besser als der am Ball ist. Immer. Manchmal müssen wir uns selber an der Nase nehmen und sagen so, wir wollen auch einmal das Risiko eingehen. Auch, dass etwas schief läuft. Und auch als Gemeinde wollen wir Risiken eingehen. Wir haben schon vieles gemacht. Und es hat nicht geklappt. Und es war nicht so, wie wir das gehofft hatten. Und ich bin jedem dankbar von euch, der diesen Weg mitgegangen ist. Der uns auch als Gemeindeleitung nicht einen Vorwurf macht und sagt, ja, ihr spinnt immer, habt immer verrückte Ideen und so. Jetzt machen wir mal Schluss und jetzt machen wir einfach ganz normal, wie je und je, ohne großes Auf und Ab. Das kann man auch. Dann hat man Ruhe, aber will uns Gott Ruhe geben? Oder möchte Gott nicht, dass wir unruhig bleiben, weil wir einen Auftrag haben, den es zu erfüllen gibt? Bei Josaphat war dieses Verhalten mit Bündnissen, Zusammenschlüssen in Bezug auf das Nordreich nicht seine Stärke. Da hat er eigentlich versagt. Viele Autoren würden vermutlich Josaphat jetzt auseinandernehmen und sagen, er hat zwar viel Gutes getan in seinem Reich, aber er hat sich immer wieder verbündet mit dem Nordreich, also das konnte Gott nicht gefallen, der Mann ist abgeschrieben. So funktionieren auch wir manchmal. Ich denke, wenn Menschen erfolgreich sind, dann ist bei uns gibt's so wie ein Klick drin. Irgendetwas kann nicht stimmen. Wir müssen nur noch herausfinden, was nicht stimmt bei dem. Und dann guckt man die Biografie an. dann sieht man in der Biografie, ah, der hat mal mit dem gesprochen an dieser Konferenz und dann war er da, da hat er mit dem gesprochen und da hat er mit dem gesprochen, da hat er sogar mal mit dem was zusammen gemacht. Ja genau, das ist der Erfolg, der kommt von unten, nicht von oben. So einfach ist das immer. Man analysiert und durchleuchtet die Menschen und versucht von ihrer Herkunft und von ihren Begegnungen alles aufzuschlüsseln, aber nicht von dem, was sie heute sind, von dem, was ihr Herz bewegt. Gott sieht nämlich ins Herz hinein. Glücklicherweise hat Gott eine andere Beurteilung und er offenbart uns damit, dass seine Gnade oft größer ist als unsere Herzen. Er zeigt uns auch, dass er ins Herz eines Menschen sieht und weiß, dass Josaphat ihm aufrichtig diente, auch wenn er nicht alles perfekt gemacht hat. Ende gut, Gott ist gut. Das kann man auch über dem Leben des Josaphat sagen. Josaphat bekam am Ende seines Lebens ein hervorragendes Zeugnis. Er lebte so, wie es Gott gefallen hat. Wunderbare Überschrift. Ganz wichtig für uns zu sehen, dass dieses Zeugnis über seinem Leben steht, obwohl er nicht alles richtig gemacht hatte. Obwohl sogar in seinem Nachruf, das erwähnt wird, eigentlich an einem Beispiel seine Schwachstelle, eine sehr große Schwachstelle, die viel Elend gebracht hat, viele tote Menschen, Ermordungen, die nicht nötig gewesen wären. Aber er blieb Gott treu. Und Gott hat ihn gesegnet. Vielleicht denken jetzt einige von uns, ja, er hat es geschafft. Das war sicher auch so ein super Typ. Aber ich werde es nicht schaffen. Nie und nimmer kann ich ein Leben führen, das Gott gefällt. Ich bin nicht so gut. Ich bin zu gering. Was ich schon mache, kann nie mithalten mit einem Josaphat oder mit einem Paulus. Doch, du kannst. Jeder von uns kann ein Leben führen, das Gott gefällt. Das ist das Wunderbare. Und einer meiner Lieblingsverse, wie gesagt, ich habe sehr viele, wenn ihr denkt, immer sagt, spricht er von seinem Lieblingsvers, ich habe halt viele. Einer von denen ist 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Gott hat uns alles gegeben. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen ließ, ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Gott hat dir alles gegeben. Niemand kann sagen, ich schaffe es nicht, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ich bin einfach zu schwach. Nein, du bist nicht zu schwach. Du bist absolut nicht zu schwach, weil Gott dir alles geschenkt hat, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Gott hat die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Wir müssen einfach, und das ist die Herausforderung, für unser Leben Jesus treu bleiben. Egal, ob es uns Vorteile oder Nachteile bringt. Das ist das Einzige. Wir müssen nicht große Leistungen präsentieren. Wir müssen nicht am Ende des Lebens sagen, ja, jetzt habe ich ein Leben geführt, das Gott gefällt, weil in meinem Leben haben sich 100 Menschen bekehrt. Das ist wunderbar, das kann einer sagen, der eine evangelistische Gabe hat vielleicht. Vielleicht kann sogar sagen 1000. Aber was sagt dann der, der keine evangelistische Gabe hat? Der die Gabe hat zu dienen, der einfach jahrelang mitgeholfen hat in einer Gemeinde, beim Apero, bei Hauswartarbeiten, einfach seinen Dienst getan hat für die Gemeinde, aber nicht sagen kann, bei mir haben sich 100 Menschen bekehrt. Muss denn der sagen, oh, sorry, mein Leben kann nicht stehen. Es hat Gott gefallen. Natürlich steht über deinem Leben, es hat Gott gefallen. Wenn du ihm treu bist, wenn du an Jesus festhältst, egal was du tust und egal was es kostet. Das ist eigentlich das Einzige, nicht Leistungen. Was wir leben, ist immer nur Gnade, ein Geschenk Gottes. Und das drückte ein Mann in einer kurzen Grabrede aus. Er stand am Grab des bekannten Evangelisten Samuel Kellers und sagte, indem er ins Grab guckte, wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Ende gut? Jawohl. Weil Gott gut ist, kann unser Ende gut sein. Wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Möge der Herr schenken, dass wir alles, alle Menschen, die wir hier drin sind, Menschen sind, wo man am Schluss sagen kann, wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Wieder einer, der Jesus treu geblieben ist, bis zum Tod, egal wie hoch der Preis war. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das Beispiel des Lebens von Josaphat. Ein König, der in einem schwierigen Umfeld regierte, der stark angegriffen war von allen Seiten, aber eines war ihm wichtig, dir treu zu bleiben. Egal wie hoch der Preis war, egal was es kostet, er hat dir vertraut und das möchten wir uns zum Vorbild nehmen. Und du kannst es Wirklichkeit werden lassen. Dass über unserem Leben auch diese Aussage stehen darf, auch wenn wir vielleicht viele Dinge besser hätten machen können, aber dass das eine über unserem Leben steht, das ist ein Leben, das dir gefällt. Das ist unser Wunsch und das wollen wir eigentlich. Ein Leben führen, das dir gefällt. Da sind wir auch heute auf deine Hilfe und Leitung angewiesen. Amen.